Hallo, Herr Sundermeier.
Hallo, ich grüße Sie.
In einem der Trailer zu Ihrer Doku zeigen Sie ja schon mal ein Interview mit dem Rapper Khaled M., der auch Mitglied eines solchen Familienclans ist. Und Khaled sagt dort, dass er sich nicht an deutsche Gesetze gebunden fühlt. Steht er damit beispielhaft für alle Mitglieder solcher Clans?
Na, ob er für alle Mitglieder beispielhaft steht, es gibt von diesen Clans schätzungsweise 100.000 Mitglieder einer Sippe, der sie sich alle zugeordnet sind, weil sie miteinander verwandt sind, diese arabischen Großfamilien. Aber er steht sehr beispielhaft zumindest. Das haben auch unsere Recherchen ergeben. Ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren mit den arabischen Großfamilien, nicht nur hier in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, und kenne viele Mitglieder dieser arabischen Großfamilien. Und wir haben zahllose Gespräche geführt, die auch nicht vor der Kamera stattgefunden haben. Und wir haben uns auch deswegen dafür entschieden, diese sehr harten Aussagen von Khaled Miri zu senden, weil sie tatsächlich beispielhaft für die Denke dieser Menschen sind, die tatsächlich den Rechtsstaat rundherum ablehnen, weil sie nach ihrem eigenen Regelwerk, nach ihrem eigenen Regel- und Normverständnis dieser Clans leben und einfach unseren demokratischen Rechtsstaat rundherum ablehnen.
Jetzt, das ist ja auch das Beeindruckende. Also man kann ja auch sagen, oder man sagt ja öfters, die Medien sind die vierte Säule der Demokratie. Also wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie solche Leute vor die Kamera überhaupt gebracht haben und zu solchen Aussagen bewegen konnten?
Das Problem ist ja die abgeschottete Welt, die sie für sich entwickelt haben. Hier bei uns in Deutschland, vor rund 30 Jahren sind die meisten Mitglieder dieser Clans hierher gekommen als Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Libanon, zunächst hier so deklariert worden, und haben nach und nach eine Parallelwelt entwickelt, die organisierte Kriminalität erst ermöglicht. Das heißt, dass diese geschlossene Welt ist noch das viel größere Problem als die Kriminalität, die daraus hervorgeht. Und das zu überwinden, da reinzuschauen, ist nicht nur die große Herausforderung, das große Problem für Medienvertreter, sondern auch für Polizei, für Staatsanwaltschaft, für Behörden bis hin zu Schulen, weil die Kinder ja auch Schulen besuchen und das System Schule dort rundherum in vielen Fällen auch negieren und ablehnen. Wir haben uns über viele Monate über ein Informantennetzwerk daran gearbeitet, zahllose Gespräche geführt. Man muss viel Zeit und Geduld mitbringen, vor allen Dingen, bis am Ende dann jemand sagt, okay, ihr dürft eine Kamera aufstellen, was eine besondere Herausforderung ist, als Zeitungsjournalist zum Beispiel oder Hörfunkjournalist, ist es ungleich einfacher, Zugang zu diesen Familien zu bekommen.
Ja. Jetzt hat er aber eben ja auch vor der Kamera teilweise sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Vielleicht können Sie ja nochmal sagen, was waren für Sie so die spannendsten oder auch erhellendsten Aussagen, die von, Sie haben ihn ja schöner ausgesprochen oder richtiger ausgesprochen als ich, Khaled Miri, getroffen wurden?
Ich muss fairerweise dazu sagen, das sagen wir auch im Film, dass dieses Interview mit Khaled Miri beispielsweise stattgefunden hat, unter bestimmten Bedingungen über bestimmte Themen nicht zu sprechen. Okay. Das heißt, wir wissen Dinge über ihn, die wir im Fernsehen nicht ansprechen. Das war der Deal. Mhm. Was er uns aber dennoch einfach gesagt hat, ist so, dieses Rundherum, wir wollen euch nicht in unsere Welt gucken lassen und wir lehnen diesen Rechtsstaat, wir lehnen diese Demokratie rundherum ab. Wir sprechen mit jemandem, einer der wenigen in diesen arabischen Großfamilien, der tatsächlich einen deutschen Pass hat, der dort vor uns sitzt mit einem Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, und der spricht von eurem Land, von eurer Demokratie, indem er mich anspricht, und dieses partout mit unserer Gesellschaft nichts zu tun haben wollen, in einer Parallelwelt sich wohl zu fühlen und dafür zu sorgen, dass es auch eine Parallelwelt bleibt, hat für mich persönlich einfach ein ganz erhebliches Gefühl der Ernüchterung hinterlassen, was bei mir fairer wiegt als die Erkenntnis, dass ich weiß, dass natürlich zahlreiche Mitglieder der Großfamilien schwer kriminell sind, weil sie Drogen verkaufen, weil sie Schutzgeld erpressen oder irgendwelche Blitzeinbrüche verüben. Das Schlimmere ist die Erkenntnis, zu sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und das zeigt das ganze Dilemma einer gescheiterten Integration.
Das wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Also was haben Sie denn jetzt an Erkenntnissen gewonnen? Warum ist das Verbleiben in dieser ja totalen Parallelwelt, was eben auch aus diesem eure Gesellschaft hier nochmal so schön hervorgeht, warum ist das so viel attraktiver, als Teil dieser Welt hier zu werden?
Man muss dazu sagen, dass diese Mitglieder arabischer Großfamilien, das sind nicht jetzt irgendwelche Araber, die ein Heimatland haben, wie Syrien, wie den Libanon, wie Jordanien, Ägypten und so weiter, sondern das ist ein Volk, das in der Diaspora lebt. Die haben Herkunftsdörfer in der heutigen Türkei, im Südosten, in der Provinz Mardin, wo wir auch gewesen sind, wo ich auch gedreht habe, dort vor Ort, und sind teilweise vertrieben worden, vor vielen Jahrzehnten schon in Nachbarländer. Einige haben einfach die Chance, Chance genutzt, während der Bürgerkriegszeit über Beirut nach Deutschland zu flüchten und zu sagen, wir sind Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon, obwohl sie es überhaupt nicht waren. Diese Familien haben nur sich selbst. Sie haben kein Herkunftsland, sondern ihre Herkunft definiert sich über die Familie. Und da haben wir ein ähnliches Phänomen, dass wir zum Beispiel bei Roma-Familien haben, die überall unterwegs sind in Europa, die keine Heimatland haben, die sich als Familie haben und wo die Kriminalität über eine Familienstruktur blüht und etwas Selbstverständliches ist. Ein Kind, das eben keine Kita besucht in Neukölln oder in Essen, sondern im Kreise einer Familie aufwächst, in der Kriminalität etwas völlig Normales ist und dann irgendwann mal eine Schule besucht, ist an dem Punkt schon dort angelangt, wo man sagt, ich will auch gar nicht mehr. Das ist eine fremde Welt, in der ich mich jetzt bewegen muss in einer Schule. Die durchlaufe ich ein paar Jahre und anschließend mache ich die gleichen kriminelle Geschäfte wie mein Vater, meine älteren Brüder und meine Onkels.
Wenn man jetzt die Serie Four Blocks gesehen hat, dann hat man ja da schon so gemerkt, das hat schon durchaus so eine gewisse Romantik auch irgendwo, also dieser extreme Zusammenhalt. Haben Sie davon auch Anteile sehen können, die vielleicht so ein bisschen Verständnis generiert haben oder blieben Sie da total distanziert zu und konnten sich da gar nicht einfühlen?
Naja, als Journalist versucht man ja grundsätzlich, da eine professionelle Distanz zu wahren, aber es gibt schon einen Punkt, die Stärke einer Familie, einer Großfamilie, in der man sich einem System wie unserem, was der auf Individualität ausgelegt ist, hier in unserer freiheitlichen Demokratie, sich überlegen fühlt. Die sagen, wir sind als Familien viel stärker als ihr. Ihr lebt in einem schwachen Staat, in einem schwachen System. Von diesem Geist sind im Prinzip alle Leute erfüllt, mit denen wir sprechen durften. Wir durften übrigens nicht mit Frauen reden, das ist ganz wichtig, die kommen deswegen auch in dem Film nicht vor, weil wir einfach nicht mit denen reden dürfen. Also diese Stärke und das Überlegenheitsgefühl, das sie aus dem familiären Zusammenhalt ziehen, ist etwas, das schon auch beeindruckend ist und das sich auch, und diese unbedingte Loyalität im Familienkontext zum Nachdenken anregt, warum sie überhaupt zu dieser Wirkungsmacht, zu dieser Stärke kommen könnten, weil sie nämlich eine Familie und einen Zusammenhalt in der Familie haben, den es beispielsweise häufig in unserer Mehrheitsgesellschaft in der Form nicht gibt.
Wer jetzt nicht gerade in Neukölln auf der Sonnenallee oder in der Nähe der Karl-Marx-Straße lebt, der kennt wahrscheinlich ja so diese arabischen Clans vor allem durch größere Coups, also zum Beispiel den Überfall auf das KDW oder eben diesen Diebstahl der teuersten Goldmünze der Welt. Die sind ja aber trotzdem eher die Ausnahme als die Regel. Ich habe mich auch gefragt, womit verdienen denn diese Clan-Mitglieder ihr Geld? Gehen die zum Teil auch geregelten Berufen nach?
Grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, dass nicht diese geschätzte Zahl 100.000, alle 100.000 Mitglieder arabischer Großfamilien in Deutschland kriminell sind. Aber man hat schon eine Kriminalitätsdichte in diesen Familien, die besonders auffällt. Es gibt sehr viele Intensivtäter, für die Kriminalität normal ist. Meistens sind die Frauen zu Hause, gehen nicht diesen Geschäften nach. Sehr, sehr, sehr viele, das wissen wir auch von verschiedenen Behörden, leben tatsächlich von Sozialhilfe. Auch Leute aus unserem Film, die leben von Sozialhilfe und verkaufen nachts Kokain. Kriminalität ist etwas total Akzeptiertes, Normales, aus dem sie auch Anerkennung generieren. Deswegen überfallen sie das KDW am helllichten Tag, deswegen stehlen sie diese 100 Kilo Goldmünze aus dem Bode-Museum, auch um Anerkennung zu gewinnen. Das heißt, die organisierte Kriminalität findet dort nicht im stillen Kämmerlein statt, wie zum Beispiel bei der italienischen Mafia, sondern es ist immer mit einem gewissen Gebaren, mit einem sehr männlich dominierten Protzgebaren, dem Ziel der Anerkennung verbunden. Deswegen fahren sie fette AMG, Mercedes oder Lamborghini oder Porsche über den Kudamm in Berlin, liefern sich dort Straßenrennen. Deswegen kommt es zu Massenschlägereien, weil man meint, seine Ehre zu verteidigen. Das ist schon etwas sehr Spezifisches, was diese arabischen Großfamilien angeht.
Da klingt ja auch ganz viel Eitelkeit durch. Ist das auch ein Grund, warum zum Beispiel Khaled Miri vor der Kamera gesprochen hat, glauben Sie? Ist das Eitelkeit?
Ganz deutlich, das ist auf jeden Fall so. Das spielt mit eine Rolle. Man muss natürlich gerade als Fernsehjournalist immer ein bisschen aufpassen, dass dieses einerseits ist das Streben um Anerkennung im Fernsehen, sich vor einem Millionenpublikum in der ARD zu zeigen, etwas, was gerade junge Männer besonders herausfordert, sich zu zeigen, dass man das nicht einzig aus diesem Grund macht, um ihnen eine Plattform für ihren Narzissmus zu bieten, sondern auch, weil wir Erkenntnisse daraus ziehen wollen. Wir wollten zeigen, wie diese Welt aussieht. Four Blocks zeigt das, wie ich finde, ausgezeichnet recherchiert, sehr kunstvoll, aber auch in einer Art und Weise, die diese Kriminalität zu etwas Begehrenswerten, Nachahmenswerten stilisiert. Da liegt auch eine gewisse Gefahr. Aber wenn man die Menschen nicht selbst reden lässt und das der Öffentlichkeit nicht mal zugänglich macht, dann wird es uns nie gelingen, diese Clans zu verstehen. Und das ist im Prinzip der erste Schritt für eine Problemlösung.
Wie ist es denn Ihnen persönlich ergangen? Gab es Momente während der Recherche oder auch während der Filmaufnahmen, in denen Sie das Gefühl hatten, das könnte gefährlich werden für Sie oder jetzt auch im Nachgang?
Grundsätzlich haben wir es ja mit verschiedenen Gruppen von Menschen zu tun, die besonders medienfeindlich sind in Deutschland, permanent versuchen, Druck auf Medienvertreter auszuüben, und die arabischen Großfamilien gehören dazu. Das heißt, unsere gesamten Dreharbeiten sind im Prinzip von allen möglichen Seiten immer auch begleitet worden durch diesen massiven Druck, durch auch Einschüchterungsversuche und so weiter. Das fängt damit an, man baut eine Kamera am helllichten Tag auf der Sonnenallee ein in Neukölln und gleich rücken irgendwie 5 von diesen Testosteron-Menschen an und sagen, ich sage das jetzt mal so salopp, verpisst euch, ihr habt hier in Neukölln nichts zu suchen, unsere Straße. Ja. Und das hat eine sozialräumliche Komponente, da geht es im Kampf um Deutungshoheit, aber es geht auch einfach darum, Menschen das Wort zu verbieten, die Freiheit zu nehmen, ähnlich als wenn ich bei Pegida in Dresden mit einer Kamera unterwegs bin und dort von Hooligans angegangen werde, die sagen, ihr habt hier nichts zu drehen. Das Prinzip ist das gleiche. Es geht darum, dass diese Menschen den Blick in die eigene Welt aktiv verhindern wollen, weil nur in einer abgeschotteten Welt ihr eigenes Regelwerk und auch die Kriminalität gedeihen kann.
Ja, umso spannender ist es eben, dann mit Filmen, wie Sie ihn gemacht haben, dann doch einen Einblick zu bekommen. Als letzte Frage nochmal, was glauben Sie denn jetzt nach Ihren Recherchen? Sind diese Strukturen, die ja mit ungefähr 100.000 Mitgliedern in Deutschland durchaus relevant sind, sind die überhaupt noch einzudämmen oder ist der deutsche Staat da längst machtlos gegen?
Ich glaube, dass man da, es gibt jetzt eine große Entschlossenheit in verschiedenen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen hat man sich die Bekämpfung der Clankriminalität beispielsweise in den Koalitionsvertrag der Landesregierung geschrieben. In Berlin versucht man jetzt Immobilien zu beschlagnahmen auf Grundlage eines neuen Gesetzes zur Vermögensabschöpfung. Man ist schon sehr, sehr, sehr spät, aber es reicht nicht, mit Polizei, mit staatsanwaltlichen Mitteln gegen diese Leute vorzugehen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die damit beginnt, dass zum Beispiel der Neuköllner Bürgermeister eine Kita-Pflicht für Kinder fordert. Damit sich so etwas in der Familie von Anfang an überhaupt nicht durchsetzen kann. Dass die Sozialbehörden darauf achten, dass die Ordnungsämter darauf achten, mit wem hat es zu tun. Und dass auch die Mehrheitsgesellschaft sensibilisiert ist und sagen irgendwie, natürlich ist es uns wichtig, mit allen möglichen Menschen und auch Migrationshintergründen hier in diesem Land friedlich miteinander zu leben. Aber wenn jemand die rote Grenze überschreitet, kann es dafür keine Toleranz geben. Dann muss man einfach mal sagen, das läuft so nicht, auch wenn ich jetzt wohlmeinendes Verständnis für fremde Kulturen aufbringen möchte.
Ja, also wegschauen hilft in jedem Fall nicht. Es ist ein sehr spannender Film geworden, den Olaf Sundermeier als Autor für die Sendung Kontraste im Ersten produziert hat. Die Clans heißt er, und wer mehr zu den Machenschaften arabischer Großfamilien in Deutschland erfahren sollte, der sollte heute Abend unbedingt einschalten. Um 21.45 Uhr läuft der Film im Ersten, ist danach auch in der Mediathek verfügbar, und ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Sundermeier, und viel Erfolg dann für die Premiere heute Abend.
Danke Ihnen.